Ja, guten Abend. Mein Name ist Jutta Kill. Vielen Dank für die Einladung, Tobias. Und ökonomische Bewertung von Natur als Ausweg aus einer Krise. Da bieten sich zwei Vorbemerkungen an. Zum einen die Vorbemerkung zu meiner Person und zum Kontext. Das bleibt doch da. Zum Kontext, aus dem ich diese Debatte der multiplen, vielfältigen Krisen, aber auch der Lösungsansätze aus unterschiedlichen Krisen verfolgt und beurteilt und analysiert habe. Das war in den letzten 20 Jahren eigentlich immer die Betrachtung in der Zusammenarbeit mit sozialen Bewegungen, Netzwerken von Kleinbauern, Kleinbäuerinnenbewegungen im globalen Süden, aber mit einem Hintergrund einer diplomierten Biologin, die dann sehr oft auch sich wiedergefunden hat oder wo ich mich sehr oft in der wiedergefunden habe, in dem Spannungsfeld, dass mein eigenes Verständnis von Natur doch sehr abweicht von dem Verständnis von Natur, was ich bei Partnerinnen und Partnern gefunden habe. Insbesondere, wenn es um die Auseinandersetzung und die Zusammenarbeit mit indigenen Völkern ging. Die Auseinandersetzung hat, glaube ich, mein eigenes Verständnis von Natur und auch das kritische Herangehen an die Frage, wie wollen wir denn ökonomisch Natur bewerten, sehr geschärft. Der zweite Kontext, auf den ich nachher auch nochmal zurückkomme, ist, dass in dieser Auseinandersetzung oder Begegnung mit Natur, wie sie Kleinbäuerinnen und Kleinbauernverbände, soziale Bewegungen, insbesondere im globalen Süden erleben, war Natur immer schon Teil der Krise und die Begegnung mit Natur oder der Schutz von Natur auch immer geprägt dadurch, dass sie sehr konfliktiv war, weil es andere gab, die Natur anders nutzen wollten und sehr oft eben auch zerstören wollten. Die zweite Vorbemerkung ist die zum Begriff der Krise, über den ich beim Titel der Ringvorlesung doch gestolpert bin, was mich überrascht hat, ist diese Eindeutigkeit, die Krise. Sind wir uns alle einig, wie wir die Krise verstehen? Ich glaube, das war auch Thema schon in den vorherigen beiden Vorlesungen. Und sind wir uns vor allen Dingen einig über Ursachen und Symptome? Ich habe immer den Eindruck, dass ganz oft, wenn wir insbesondere über Klimakrise reden oder wenn über Klimakrise geredet wird, Symptom und Ursache doch durcheinander geworfen werden. Und aus dieser, wenn man fehlerhaften oder nicht ganz uneindeutigen oder unumstrittenen Belegung von Symptom und Ursache ergeben sich dann eben auch sehr unterschiedliche gesellschaftliche Diskurse und sehr unterschiedliche Lösungsansätze, wenn wir fragen nach dem Weg aus der Krise. Deshalb glaube ich, ist es ganz wichtig, immer noch mal innezuhalten und zu fragen, sind wir uns denn sicher, dass wir die Krise richtig verortet haben? Und da eben auch wieder der Rückgriff auf den Kontext, in dem ich mich dem Thema genähert habe, für die Nuhok an der Westküste Kanadas, für die Tupiniquim und Guarani in Brasilien, hat die Krise vor 500 Jahren oder vor 200 Jahren angefangen. Und sie wird vermutlich auch nicht gelöst sein, wenn der Energiemix weniger Kohle und Öl und mehr erneuerbare Energien enthält. Und im Bezug auf unser Thema heute ist die Frage nach der Verortung der Ursachen von Krise, der Frage danach, was Symptom und was Ursache ist, auch nicht ganz unwichtig, denn der Titel heute mit dem Fragezeichen zersehen, ist denn Naturzerstörung wirklich die Folge fehlender ökonomischer Bewertung oder fehlender Preise? Aus einer anderen Bewertung von Krise und den Ursachen von Krise erschließt sich der Blick, dass ökonomische Bewertung nicht der Natur Wert zumisst, sondern die Zerstörung einfach bepreist und damit Zerstörung weiterhin möglich macht. Um diese beiden Fragen oder um diese beiden Sichtweisen, entweder Naturzerstörung als Folge fehlender ökonomischer Bewertung, fehlender Preise, oder aber ökonomische Bewertung als ein Instrument, Naturzerstörung weiter zu betreiben und sie zu bepreisen und damit eben zerstörbar zu machen. In der Diskussion um ökonomische Bewertung von Natur ist, glaube ich, auch ganz wichtig, immer nochmal zu fragen, warum denn dieses Instrument der ökonomischen Bewertung von Natur heute so viel Anklang findet. Ökonomische Bewertung von Natur ist natürlich auf der einen Seite nicht neu. Nur das, was schon an Natur ökonomisch bewertet wurde in der Vergangenheit, das nehmen wir oft nicht mehr so richtig als Natur wahr. Als die systematische Botanik die Baumarten benannt hat, eindeutig identifizierbar gemacht hat, hat sie damit eben auch den Grundstein gelegt für den Handel, den internationalen Handel mit Edelhölzern. Das ist eine ökonomische Bewertung von Natur. Holz und eben nicht mehr der Baum als Teil eines sehr vielfältigen und komplexen Geflechtes im Wald. Heute haben wir eine andere Welle von ökonomischer Bewertung von Natur. Teile von Natur, die bisher außerhalb dieser ökonomischen Bewertung, die vorher schon stattgefunden hat, standen, soll jetzt ökonomisch bewertet werden. Da geht es insbesondere um die Funktionen von Natur. Kohlenstoffspeicherung von Natur, die Kapazität der Natur, Wasser zu filtrieren, zu speichern, die Fähigkeit der Natur, Lebensraum für eine immense Vielfalt oder biologische Vielfalt zu beherbergen oder darzustellen. Ups, dann gehe ich nochmal zurück. Das heißt, ökonomische Bewertung von Natur an sich, das ist mir ganz wichtig, nochmal festzuhalten, ist erstmal nicht neu. Aber es gibt dennoch neue Aspekte in der heutigen ökonomischen Bewertung von Natur. Und da, glaube ich, lohnt es zu fragen, warum denn diese neue Form von ökonomischer Bewertung von Natur eben heute so populär ist. Da kommen wir dann zurück. Und was sich dann eben auch ergibt, wenn wir uns der Argumentation anschließen, dass die Ursache der Zerstörung von Natur ein Fehlen von Preisen oder von ökonomischer Bewertung ist. Dann ergeben sich aus dieser Lesweise von Krise bestimmte Diskussionsstränge, bestimmte Lösungsansätze und andere Diskussionen werden gar nicht erst geführt. Und da würde ich im zweiten Teil meines Vortrags gerne nochmal drauf zurückkommen. So. Der Anklang. Warum ist die ökonomische Bewertung von Natur jetzt wieder so populär in den letzten Jahren? Krise, gucken wir uns mal an, wie in einer sehr breiten Öffentlichkeit Klimakrise zum Beispiel verstanden wird. Klimakrise verursacht durch zu viel Treibhausgas in der Atmosphäre. Mal ein kurzer Test im Raum, wie viele von Ihnen oder euch würden sich denn dieser Aussage so anschließen? Klimakrise, die Ursache für die Klimakrise ist einfach zu viel Klimagase in der Atmosphäre. Das zu viel an Klimagasen führt dazu, dass wir den Klima haben. Ja, die einen oder anderen ein bisschen zögerlich, die anderen fragen sich, wo will sie denn jetzt hin mit der Vorrese? Besser vielleicht doch mal nicht, oder gar nicht so zögerlich. Drittel schließt sich dieser Aussage an. Ich würde sagen, ein anderes Viertel, vielleicht doch zögerlich auch noch, wenn meine Vorrede nicht so gewesen wäre. Und den zweiten Teil, den unteren müssen Sie jetzt mal eben ignorieren. Das ist eine sehr gängige Darstellungs- und Interpretations- oder Sichtweise der Klimakrise. Fühlen Sie sich, sind Sie in guter Gesellschaft. mit Herrn Kamali zum Beispiel, von der Bank Merrill Lynch und vielen anderen Banken, vielen anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, dem Gros der Politik und auch dem Gros der Zivilgesellschaft, der Organisierten, die sagen, Klimawandel ist ein quantitatives Problem. Zu viel CO2 oder zu viel Treibhausgase am falschen Ort. Dann kam der Herr Stern, Lord Stern inzwischen, ein englischer, britischer Wissenschaftler, Ökonom, der den Aspekt oder die Aussage, Klimawandel ist ein quantitatives Problem, noch weiter ausgeführt hat in einem sehr viel beachteten, sehr viel zitierten Bericht, dem Sternbericht vor jetzt 10 Jahren. Er sagt, dass die Wissenschaft, die sagt uns, dass Treibhausgasemissionen eine Externalität sind, nicht ökonomisch erfasst. Das heißt, unsere Emissionen, uns von mir unterstrichen, die haben eine Auswirkung auf andere, auf die Leben anderer. Und wenn Menschen nicht zahlen für die Konsequenzen ihrer Aktionen, dann haben wir ein Marktversagen. Ein bisschen weiter im Text sagt er dann auch noch, und ohne einen Preis gibt es auch keinen Anreiz, Wirtschaftskreisläufe zu dekarbonisieren. So, da so gesagt. Unsere Emissionen, da könnte man auch eine ganze Vorlesung drüber halten, wer ist denn uns? Sind wir denn da alle gleich beteiligt oder doch die einen mehr und die anderen weniger? Wir reden über die weniger beteiligt und betroffen und Verursacher sind immer mehr und über die vor allem Verursacher sind, reden wir immer weniger. Über die Ölkonzerne, die Kohlekonzerne, die als Kerngeschäft eben die weitere Nutzung fossiler Brennstoffe haben. Wenn man diese beiden sehr weit verbreiteten Kernaussagen zur Problematik Klimawandel zusammennimmt, Klimawandel ist ein Mengenproblem, auch hervorgerufen oder zeigt sich als das größte Marktversagen, das die Welt je gesehen hat, dann gibt diese Lesart von Krise, von Ursache der Krise, auch schon den Lösungsweg vor. Es ist ein Mengenproblem, also muss die Menge begrenzt werden. Es fehlt der Preis, also muss ein Preis eingeführt werden. Und ähnlich, oder vielleicht nochmal einmal zurück, Preis eingeführt wurde dann im Kontext des Sternberichts auch gleich als Ermittlung des Preises über Marktmechanismen interpretiert und weitergeführt. Daraus kam dann, oder es war auch da schon im Kontext des Emissionshandels, des Handels mit Verschmutzungsrechten als zentrales Instrument, um den Klimawandel anzugehen. Preise hätte man auch anders einführen können. Das war eine von diesen Debatten, die wir, die eigentlich in der Öffentlichkeit und auch in unseren Parlamenten nicht stattgefunden hat. Auch hier ist interessant zu gucken, welche Diskussionen stattgefunden haben, welche Lösungswege diskutiert wurden und welche eben nicht. Preis hätte man auch über Steuer einführen können. Preis hätte man über viele andere Instrumente einführen können. Bei der Steuer hieß es immer, es ist nicht durchsetzbar. Ist auch gar nicht so effektiv, weil es geht ja darum, die Menge genau zu begrenzen. Und der Markt, die ominöse, unsichtbare Hand des Marktes, wird dann den Preis schon regeln. Wenn wir hinter oder unter die Oberfläche dieses Instrumentes, Emissionshandel, über das dann der Preis festgelegt werden sollte, schauen, dann sehen wir einen unglaublich komplexen Regulierungsapparat. Da kommen wir gleich oder kommen wir vielleicht in der Diskussion nochmal drauf zurück. Das habe ich heute so ein bisschen ausgespart, weil es mir noch um andere Punkte ging, um die Frage der Diskussionen, die wir als Gesellschaft gar nicht führen. Aber da können wir gerne am Schluss nochmal drauf zurückkommen. Diese Frage, der Kurzschluss, der von den Studien hin zum Emissionshandel geführt hat und der Aussage, dass Emissionshandel ein effektives Steuerungsinstrument ist, mitnichten. Aber das können wir gerne am Schluss nochmal oder nach einer Diskussion nochmal aufnehmen. So, jetzt hatten wir die Klimakrise als Mengenproblem, was durch Bepreisung in den Griff zu bekommen sei. Äquivalent dazu ist uns auch die Biodiversitätskrise erläutert worden. Biodiversitätskrise, weil zu viel Schadstoffe ausgestoßen werden und zu viel Natur zerstört wird. Auch da gab es dann einen Bericht von der Bundesregierung mitinitiiert, von einem Ökonomen, einem Banker der Deutschen, damals Deutschen Bank, oder damals noch bei der Deutschen Bank war, Pavel Sukhdev als Lead-Autor, als koordinierender Autor zusammengestellt. Die Studie TEEP, The Economics of Ecosystems or Ecosystem Services and Biodiversity. Auch da war ganz parallel oder sehr, sehr ähnlich wie im Diskurs um die Klimakrise ging es darum, zu sagen, das Problem die Ursache für Naturzerstörung, für den Verlust von Biodiversität, ist der, dass Natur unsichtbar ist, ökonomisch. Dass Natur keinen Preis hat. Wenn, und da gibt es oft die Spitzfindigen, die sagen, ja, aber ökonomische Bewertung ist doch nicht gleich bepreisen. Das stimmt. Die Ähnlichkeiten zwischen den Instrumenten, die aus dem einen und dem anderen folgen, sind aber deutlich kleiner als die Unterschiede zwischen nur Bepreisung oder nur ökonomischer Bewertung ohne Bepreisung. Auch das ein Themenkomplex, den ich gerne für die Diskussion aufspare, wenn wir dazu kommen. Also auch bei der Biodiversitätskrise die Lesart. Ursache für den Biodiversitätsverlust ist das Fehlen einer ökonomischen Sichtbarkeit von Natur. Und auch hier daneben, also der ökonomische Wert, der Gewinn, der sich aus Naturzerstörung erwirtschaften lässt, der ist offensichtlich. Der Gewinn, den ich mit dem Holzeinschlag machen kann, der Gewinn, den ich mit der Zerstörung eines Waldes für Sojaplantagen, für Palmölplantagen, für Bergbau machen kann, der liegt auf der Hand. Aber in dieser Lesweise eben, was Natur schützen würde, wäre, wenn auch beziffert werden könnte, dass der Erhalt des Waldes ebenso einen ökonomischen Wert hat. Und wenn dieser Wert beziffert werden könnte, wenn man da eine Zahl zu hätte, um in der Auseinandersetzung mit den Ökonomen, die sagen, in Wert setzen, weil da haben wir das Geld in der Hand und in der Tasche, fehlt den Naturschützern, fehlt den indigenen Völkern, fehlt den Kleinbauern das Argument, die feste Zahl, die harte Zahl, die sie eben dieser Argumentation entgegensetzen können. Wenn das Problem die ökonomische Unsichtbarkeit von Natur ist, die enden muss, das ist übrigens ein fast mantrahafter Satz, den Pavel Sukhdev sehr oft wiederholt hat, bei der Vorstellung des TEEP-Berichts, die ökonomische Unsichtbarkeit von Natur, die muss enden. Wenn die Naturzerstörungskrise beendet werden soll, dann ist das ein Muss, diese ökonomische Unsichtbarkeit von Natur zu beenden. Wie macht man das? Indem man Natur ökonomisch bewertet. Neue Teile von Natur, denen bisher kein ökonomischer Wert zugeschrieben wurde, ökonomisch zu bewerten. Und dann waren wir bei der Klimakrise, Mengenproblem, Bepreisung als Ansatz, das Problem zu lösen. Die Biodiversitätskrise, Problem und Ursache, dass eben auch hier der Preis, die ökonomische Bewertung fehlt. Die Finanzkrise, die speist so ein bisschen aus, aber in dieser Festlegung auf ökonomische Bewertung als eines der zentralen Instrumente, nicht nur gegen Klimawandel, sondern auch um die Biodiversitätskrise anzugehen, hat die Finanzkrise von 2008, 2009 durchaus eine Rolle gespielt. Sie hat viele von uns, die sich früh kritisch mit der ökonomischen Bewertung von Natur auseinandergesetzt haben, dazu geführt, dass wir, glaube ich, so einer kleinen Fehlinterpretation oder Fehlbewertung aufgesessen sind. Die ökonomische Bewertung von Natur lief für einige Jahre unter dem Oberbegriff Finanzialisierung von Natur. Es sollten neue Aktiva, neue Assets im Neudeutsch geschaffen werden, in die das überschüssige Kapital investiert werden kann und aus dem sich eben Rendite ziehen lässt. Im Kontext der Finanzkrise war diese Interpretation oder diese Beurteilung vielleicht nachvollziehbar, würde ich sagen. Es gab diese Massen an Geld, wo niemand wusste, wo sie denn hin sollen, um noch die Rendite zu erwirtschaften, die vor dem Kollaps 2008, 2009 möglich waren. Heute, und ich sage, das war eine Fehlbewertung des Stellenwerts der Finanzkrise und der Finanzindustrie als Motor dieser ökonomischen Bewertung von Natur, weil wenn wir uns heute das Feld der Akteure angucken, dann sind die Banken eigentlich nicht mehr zu sehen im Emissionshandel. Zu Beginn des Emissionshandels, als damit noch Trillionen umgesetzt und Milliarden Gewinn gemacht worden sollten, waren fast alle großen Banken auch im Handel mit Emissionszertifikaten beteiligt. Wenn Sie heute gucken, wer sich auf diesem Markt oder im Handel mit Emissionsgutschriften noch tummelt, dann werden Sie kaum eine der großen Banken dort noch vertreten finden. Die Diskussion oder der Stellenwert, das Interesse an der ökonomischen Bewertung von Natur ist aber nicht verschwunden mit den Banken. Und das bedeutet eigentlich auch, dass man die Argumentation nochmal überprüfen muss, dass denn die Finanzkrise auch ein Hauptmotor war für diese ökonomische Bewertung von Natur. Der letzte Punkt, glaube ich, gibt uns sehr viel mehr Hinweis darauf, warum die ökonomische Bewertung von Natur immer noch so ein populäres Thema ist. Die Reputationskrise von fast allen Wirtschaftssektoren, die Naturzerstörung betreiben müssen, um ihr Kerngeschäft durchzuführen. Die Bergbauindustrie ist fast nicht mehr in der Lage, neue Bergbaugebiete zu erschließen, ohne massive Konflikte, ohne massive Kosten und damit eben auch mit immer mehr Schwierigkeiten, das Geld für die notwendigen Investitionen zu akquirieren. Ähnliches sieht man im industriellen Nahrungsmittelbereich, wenn Sie die letzten 4-5 Jahre verfolgt haben, von Danone über Nestle, über Unilever, über Mars, die Liste könnte man noch ein ganzes Stück weiterführen, haben die Konzerne Selbstverpflichtungen abgegeben, in Zukunft ihre Lieferketten entwaldungsfrei zu gestalten, klimaneutral zu gestalten. Auch hier ein enormer Druck, die Reputation der Marke zu schützen und der Reputationskrise entgegenzuwirken. Ähnliches in der Politik. Politik muss handeln. Ist immer, gerade bei uns in Europa, gerade in Deutschland, das bewegt uns schon, dass der Klimawandel nicht weggeht und dass die Biodiversitätskrise immer akuter wird. Und wir wollen, dass Politik was tut. Wir wollen, dass Grenzen eingezogen werden, dass Grenzwerte gesetzt werden. Das war eine der zentralen Forderungen der Klimabewegung vor der Verhandlung des Kyoto-Protokolls 1997. Und das Kyoto-Protokoll wurde von vielen von uns als großer Erfolg gefeiert, weil endlich auf internationaler Ebene ein Grenzwert für den Ausstoß von Treibhausgasen festgelegt wurde. Großer Erfolg. Das war die Forderung, die erfüllt wurde. Politik hat gehandelt. Politik hat einen Grenzwert festgelegt. Wir sind auf dem Weg aus der Krise. Der Weg muss jetzt noch ein bisschen schneller gehen. Die Grenzwerte sind nicht gut genug, nicht anspruchsvoll genug, aber schon mal guter Anfang. Grenzwerte sind da. ökonomische, der Weg, Naturkrise als das Fehlen von ökonomischer Bewertung von Natur zu sehen, ist auch da. Wenn diese beiden Dinge verknüpft und sie wurden verknüpft, dann sind wir ganz schnell bei Instrumenten, die gleichzeitig mit den Grenzwerten auch umgesetzt wurden. Instrumente, die den Betroffenen von den Grenzwerten betroffenen Industrien es erlauben, den Grenzwert an jenem Ort, an dem er ihnen ungelegen kommt, zu ignorieren. Deshalb ist dieses, und die ökonomische Bewertung von Natur war essentiell, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Kompensation ist das Zauberwort. Ökonomische Bewertung von Natur ist ganz maßgeblich getrieben und voran oder wird angespornt von der Notwendigkeit, dem Instrument Grenzwert, das Instrument Kompensation gegenüberzustellen. Weil sonst würden ja die Grenzwerte tatsächlich greifen. Dann hätte man ja tatsächlich ein Instrument, was an den Festen unseres Wirtschaftssystems ansetzt, das an unserer Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ansetzen würde. Deshalb braucht es ein Ventil. Und das Kyoto-Protokoll war nur deshalb unter akzeptabel, weil es auch gleichzeitig die Instrumente der Kompensation in sich hatte. Es wurde der Grenzwert festgesetzt und gleichzeitig wurden drei zentrale Instrumente verabschiedet. Teil des Kyoto-Protokolls, der Emissionshandel und der Handel mit Emissionsgutschriften, der sogenannte Mechanismus der sauberen Entwicklung, der Clean Development Mechanismus und dann noch die kleinere Spielart der Emissionsgutschriften, den Joint Implementation Mechanismus, den würde ich jetzt mal weglassen. Aber das Kyoto-Protokoll, auf der einen Seite der Grenzwert, der überall gefeiert wurde, und auf der anderen Seite das, was wir uns nicht so als Gesellschaft so klar und deutlich und detailliert angeguckt haben, wie wir es wohl hätten sollen, das sind die Instrumente, die diese Grenzwerte aushebeln. Und damit ist der Grenzwert zum Netto-Grenzwert geworden. Netto Null. Null ist nicht Netto Null. Aber heute fast alle Grenzwerte, die neu beschlossen werden, ob international oder national, sind keine Grenzwerte mehr. Das sind Netto-Grenzwerte. Bei fast jeder Vereinbarung eines Grenzwerts wird in die gleiche Richtlinie oder in das gleiche Gesetzeswerk das Instrument integriert, den Grenzwert an jeder beliebigen Stelle überschreiten oder verletzen zu können, solange der Verursacher oder der Verschmutzer nachweisen kann, dass an anderer Stelle kompensiert wird. Da hört man oft, insbesondere hier in Deutschland, aber Jutta oder Frau Kiel, je nachdem, das ist doch nicht neu, die Kompensation, die gibt es doch bei uns schon seit 30 Jahren, Einkaufsausgleichsregelung. Was denn da das Problem? Ist doch gut. Wenigstens, wenn wir neue Straßen bauen, dann wird ausgeglichen. Ja, kann man diskutieren. Wenn wir uns aber angucken, was mit der Einkaufsausgleichsregelung in den letzten 30 Jahren passiert ist, dann merken wir, dass der Grenzwert auch da immer mehr zum Netto-Grenzwert geworden ist. Dass es gab drei Novellierungen, Überarbeitungen der Eingriffsausgleichsregelung bis heute. Mit jeder Überarbeitung ist es leichter geworden, Eingriff und Ausgleich geografisch voneinander zu trennen. Da durfte immer eine weitere Distanz zwischen Eingriff und Ausgleich sein. Weil es für den Verursacher oder den Bauherrn, den Straßenbauer, den Erschließer einer Industriefläche immer schwieriger wurde, die Kompensationsfläche in unmittelbarer Nähe zu erschwinglichen Preisen eben in unmittelbarer Nähe des Eingriffs zu finden. Da wurde dann der Ruf immer lauter, doch diese Eingriffsregelung, den Ausgleich des Eingriffs zu flexibilisieren. zu erlauben, dass man sich mit unterschiedlichen Landverbrauchern, Flächenverbrauchern zusammentut und gemeinsam kompensiert. Dass man als Naturzerstörer nicht mehr selbst die Verantwortung für die Kompensation übernimmt, das war ein ganz zentraler Teil der Eingriffsausgleichsregelung, dass der Verursacher oder der Naturzerstörer die Verantwortung für die Ausgleichsfläche behält. Verantwortlich ist dafür, dass der Ausgleich der Zerstörung auch so lange bleibt, wie die Zerstörung ist. Heute, wenn wir uns die Eingriffsausgleichsregelung angucken, dann wird der Ausgleich des Eingriffs in der Regel von Agenturen gemanagt. Und der Verursacher zahlt nach Güte des zerstörten Lebensraums oder Qualität des zerstörten Lebensraums abgestuften Preis. Damit ist die Arbeit getan. Das ist, wenn ich mich in die Schuhe des Zerstörers oder des Flächenverbrauchers stelle, wunderbar. Kann ich irgendwie meine Kalkulation einbeziehen? Kann ich auch irgendwie mir einen Versicherer suchen, der dafür etwaige Preisschwankungen mich nochmal versichert und rückversichert und rückversichert? Konnte ich alles vorher nicht. Da hatte ich die Verantwortung dafür, diesen Ausgleich irgendwie zu managen. Und zwar für ziemlich lange. Und deshalb ist auch bei uns in Deutschland ein Instrument, was eigentlich sehr wenig Kompensation und Kompensation nur als allerletzte Möglichkeit zugelassen hat. In den letzten 30 Jahren, inzwischen 35, glaube ich, sind es eigentlich zu einem reinen Kompensationsinstrument geworden. Wenn Fläche an einer Stelle zerstört werden soll, dann erlaubt die Eingriffsausgleichsregelung, dass dies auch geschieht. Und es führt sogar dazu, es gibt einen Fall in Nordrhein-Westfalen, da gibt es einen Vergnügungspark, das Phantasialand. Vergnügungspark in privater Hand, der sich erweitern möchte, just dort, wo es ein ausgewiesenes Naturschutzgebiet gibt. Das ist blöd, ne? Ein Naturschutzgebiet entwidmen ist nicht so einfach. Ging bisher eigentlich immer nur, wenn man ein übergeordnetes öffentliches Interesse nachweisen kann. Mit der zunehmenden Flexibilisierung der Eingriffsausgleichsregelung geht auch das. Da wird das Naturschutzgebiet entwidmet, schon passiert, der Raumordnungsplan ist neu geschrieben. Und was jetzt nur noch fehlt, ist, dass der private Betreiber des Vergnügungsparks sich mit der Landesregierung einig wird, wie weit weg denn die Ausgleichsfläche sein darf. Das wird ein Präzedenzfall, wenn es so durchgeht. Weil dann nützen uns unsere Schutzgebietsstatus und der Schutzgebietsstatus nicht mehr viel. Wenn er sogar schon aufgehoben werden kann, ohne den Nachweis eines übergeordneten öffentlichen Interesses. Und auch das, wenn Sie sich die Diskussion angucken um diese Entwidmung des Naturschutzgebietes, dann hat der Begriff Kompensation und Ausgleich eine zentrale Rolle gespielt. Da wurden auch die Argumente der Bürgerbewegung ausgehebelt damit, dass man doch die Kirche im Dorf lassen müsse und Naturschutz nicht zur Religion machen dürfe, schließlich werde doch ausgeglichen. Das war ein ganz, ganz zentrales Argument. Und weil mir jetzt schon die Zeit, glaube ich, wegläuft, will ich nur noch einen kurzen Satz zu sagen, weil das für mich eine viel zu wenig beachtete und gleichzeitig ganz gefährliche Tendenz oder ein ganz gefährlicher Nebeneffekt dieses neuen Instrumentes der Kompensation ist. Das kann man auch als paradigmatischen Wandel in der Naturschutzgesetzgebung sehen, der auch demokratisch uns einen Grundpfeiler unseres demokratischen Systems irgendwie ankratzt. Wenn ein Verschmutzer oder ein Naturverbraucher an jeder Stelle den Grenzwert überschreiten darf, dann geht mir als Bürgerin auch das Recht verloren, auf die Einhaltung von Grenzwerten an einem bestimmten Ort zu insistieren. Weil der Verschmutzer oder derjenige, der Natur zerstört, dies ja jetzt legal tut. Das ist keine illegale Handlung mehr. illegale Grenzwertüberschreitung mehr, solange der Verschmutzer nachweisen kann, dass er an anderer Stelle kompensiert hat. Verschmutzung zerstört hat, die andernfalls stattgefunden hätte. Natur geschützt hat, die andernfalls zerstört worden wäre. Da kommen wir auch viel in den Konjunktiv. Ich wundere mich immer, wie genau Leute wissen können, was passiert wäre ohne ihr Projekt. Aber danke. Aber das nur am Rande, das ist auch, glaube ich, ein Aspekt, den wir nicht aus dem Gesicht oder aus dem Blickfeld verlieren dürfen, was denn dieses neue Instrument der Kompensation für unseren Zugang zu Rechtsinstrumenten bedeutet. So, die ökonomische Bewertung von kompensieren zu können, muss ich ja auch wissen, dass das eine mit dem anderen vergleichbar ist. Ich kann ja nicht die Obstwiese mit dem Naturwald ausgleichen wollen. Oder andersrum, das geht schon, wir würden sie gerne machen, aber nicht den Naturwald mit der Obstwiese. Und da funktioniert die Definition von Natur, wie wir sie bisher gehabt haben, mit ihrer doch irgendwie sehr schwammigen Beschreibung von Natur und allen möglichen Zusammenhängen, die funktioniert da nicht. Da muss Natur nochmal anders greifbar werden. Da müssen die Ökosystemleistungen, die Funktionen von Natur müssen da einfach erfassbar werden. Artenlisten sind schon gut, die kann man vergleichen, um zu sehen, ob der zerstörte Wald mit dem zu kompensierenden doch ausreichend ähnlich ist. Oder die eine Magerwiese mit der anderen Magerwiese sich doch irgendwie ähnlich genug sind. Und diese neue Definition von Natur als Becken von oder Ansammlung von Ökosystemleistungen, die wäre nicht möglich gewesen ohne die vorherigen ökonomischen Bewertungen von Natur. Ohne den kartesischen Dualismus, ohne die Landvermessung, die Land in Privatbesitz verwandelt hat und alles das Land, was kein Privatbesitz war, eben auch nicht ökonomisch bewertet hat. Vorhin schon angesprochen kurz die Herr Linné und die ihm folgten in der systematischen Botanik, die den Arten eindeutig identifizierbare Namen zugeschrieben haben, aus denen man dann die wenigen Arten heraus eindeutig zuordnen konnte, die handelbar wurden. Und die ökologische Ökonomie und dann die UN-Biodiversitätskonvention, die es geschafft haben, aus der genetischen Vielfalt die genetische Ressource zu machen, auf die dann Patente abschließbar waren und wo man mit den eigentlichen Hütern von genetischer Vielfalt über Benefit-Sharing-Abkommen verhandeln konnte. Ohne diesen ganzen Vorlauf wäre die ökonomische Bewertung von Natur, wie wir sie heute sehen, gar nicht möglich gewesen. Was wir sehen, ist, dass ökonomische Bewertung von Natur immer weiter von de re zu de dicto bringt. Das sind die Philosophen, die reden gerne von de re-Werten, wenn der Wert zurückgeht auf etwas Einzigartiges, eines Menschen, einer Natur, einer Landschaft, de re, aus sich heraus. Erwächst der Wert, das Einzigartige dabei. De dicto, da geht der Wert zurück auf oder alles, was eine bestimmte Auswahl von Charakteristika hat, bestimmt den Wert. In einem Kontext von de re-Werten ist eine Kompensation sehr schwer vorstellbar. Was Einzigartiges kann ich nicht kompensieren. Der Wald, der nicht nur Wald ist, sondern eben auch eine ganze Vielfalt von Nahrungsmitteln produziert, kulturelle Bedeutung hat, auch geschichtliche Bedeutung hat, der ist irgendwie nicht zu ersetzen. Da kann ich auch gar nicht vergleichen, ob denn das andere Stück Wald, die Geschichten und die Mythen, die an dem anderen Stück Wald hängen, ob die denn kompensierbar sind mit dem hier. Ist das denn jetzt das Gleiche oder doch nicht? Muss ich noch ein größeres Stück nehmen oder reicht das schon? Bei den Regeln, Wertesystemen ist das kaum vorstellbar, dass hier eine Kompensation von Naturverlust an einem Ort durch eine Kompensation an einem anderen aufwiegbar wäre. Der Diktum macht das einfacher. Magerwiese mit 27 Arten hiervon und 28 davon geht auch mit Magerwiese ein bisschen größer mit einem etwas anderen Artenverhältnis. Feuchtgebiet schon ein bisschen beeinträchtigt, geht auch irgendwie ausgleichen mit einem Feuchtgebiet, irgendwie vielleicht ein bisschen größer oder kleiner, nicht ganz die gleiche Artenzusammensetzung. Aber tut mal hin. Sobald Natur in seine ökosystemaren Funktionen, Einheiten von ökosystemaren Funktionen zerlegt ist, Tonnen CO2, die der Wald speichert, da geht das. Da kann ich vergleichen. Hektar nicht so gut erhalten, kann ich verrechnen mit Hektaren von doch ein bisschen besser erhalten. Das geht. Dediktor kann ich kompensieren, wunderbar. Dediktor hilft Rio Tinto in Madagaskar. Zum einen 1600 Hektar unfragmentierten Küstenwald zu zerstören, weil da Titanerze drunter liegen. Und zu sagen, das können wir aber machen, weil an anderer Stelle schützen wir einen Wald, der sieht so ähnlich aus und der wäre sonst von den Kleinbauern vor Ort auch zerstört worden. Also wenn wir den schützen, dann ist das ja ausgeglichen, was wir an anderer Stelle hier bei unserer Konzession zerstören. Netto Null. Und Rio Tinto in Madagaskar, die können sogar besser als Netto Null. Das Kompensationsgebiet ist ein bisschen größer als der Verlust oder die Zerstörung des Waldes. Sie sagen, deshalb... Der Bergbau, den sie da betreiben, der rettet die biologische Vielfalt. Zerstören 1600 Hektar Wald und sagen Biodiversity at the rescue, Rio Tinto at the rescue of biodiversity. Besser als vorher. Nett positiv. Das geht nur mit Kompensation. Das ist ein wunderbares Instrument, was da im Schlepptau der Grenzwerte im Schlepptau der ökonomischen Bewertung als Ausweg aus allen möglichen Krisen gekommen ist. Das überspringe ich. Und wenn man Klimawandel eben als Mengenproblem darstellt, dann stellen wir es nicht dar als Resultat von einer Fahrtabhängigkeit, als Resultat von Abhängigkeiten. Abhängigkeit insbesondere unseres Wirtschaftssystems an fossile Brennstoffe. Wie wollen wir denn unser Wirtschaftssystem und unsere Gesellschaftsform erhalten, ohne diese enorme Potenz, die in fossilen Brennstoffen drinsteht? Wie soll das denn gehen? Und wir reden auch, weil wir über Klimawandel als Mengenproblem reden, gar nicht mehr darüber, dass fossile Energieträger und die Gesellschaftsformen, in denen sie eingebettet sind, immer Gewalt, nicht für alle, aber für einige mit sich bringen. Immer. Aber das ist nicht Teil unserer Debatte um Klimawandel. Wann erinnern Sie sich, wann die Ursachen und die Zerstörung, die in Ölkonzernen, die Chevron, die Texaco, die Shell, die Aral verursacht, Teil der Debatte waren. Nee, es ging darum, wie viel Tonnen CO2 wir dieses Jahr in unserem Haushalt eingespart haben. Das ist eine andere Debatte. Da wird die Verantwortung auch an uns als Individuen delegiert. Wir reden darüber, wie gut wir als Einzelpersonen und dann auch eine Ebene höher als verantwortliche Konzerne kompensiert haben. Nicht, was wir getan haben, um nicht mehr die fossilen Brennstoffe zu nutzen, sondern wie viel wir getan haben und ob wir den richtigen Anbieter gewählt haben für die Kompensation. Machen die auch gute Projekte oder gibt es da noch bessere? Besser und billiger wäre noch besser. Und immer sind natürlich bei diesen Kompensationen dann auch die glücklichen Leute aus der dritten Welt, denen wir ja auch noch helfen. Also wir können hier weiter konsumieren, können das auch mit einem guten Gefühl tun, weil wir haben ja außerdem noch jemand anderem geholfen, die Emissionen dort zu reduzieren, die wir hier nicht reduzieren wollten. Und das macht denen das Leben auch noch leichter. Win, win, win. Ja, alle gewinnen, und wenn man da doch mal näher guckt, dann merkt man, dass nicht nur die Zerstörung, die an den fossilen Brennträgern oder Brennstoffen klebt, ausgespart wird, sondern dass auch die Lösung der Kompensation vielleicht für uns ganz bequem ist, aber für diejenigen, die für uns einsparen sollen, die immer schon sehr viel oder in der Regel sehr viel weniger als wir emittieren und dann auch noch davon einsparen sollen, für die ist dieser Lösungsansatz, dieser scheinbare Weg, Ausweg aus der Krise ein Problem. Wo wir sagen, oh, wir haben das grün gemacht und sind noch ein bisschen weiter gefahren, dieses Wochenende sogar mit dem Bus. Die anderen waren das, die Formel 1 kann jetzt auch klimaneutral, FIFA auch, die letzte Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien, die war auch klimaneutral. Für die Neutralität, für die Emissionsgutschriften, die das geleistet haben, mussten Kleinbauern auf Landnutzung verzichten, weil sie Ackerfeldbau, weil sie Wanderfeldbau betrieben haben. Deren Landnutzung wird jetzt mit der neuen modernen Technik, so kleine Drohnen, kleinere Flugzeuge, überwacht. Auch das eine Konsequenz von Kompensation, weil es ja nicht dieses Produkt der Kompensation ist ja schon ein ganz seltsames eigentlich. Ist ja nicht ein Sack Reis oder eine Stange Bananen, die man einmal kauft, einmal bezahlt und dann ist der Handel vorbei. Na, dieses Produkt, Emissionsgutschrift, Kompensationsgutschrift, ist ja eine unterlassene Zerstörungshandlung, die ich verkaufe an jemanden, der zusätzlich zerstört hat. Wenn das Produkt aber eine Unterlassung ist, dann muss ich ja lange und immer wieder kontrollieren, ob die Handlung immer noch unterlassen ist. Weil wenn 3 Tage nachdem der Kleinbauer oder der Projektentwickler die Emissions- oder Verschmutzungsgutschrift verkauft hat, der Wald doch abgeholzt wird oder das Feuchtgebiet doch trockengelegt wird, dann ist ja die Kompensationsgutschrift weg. Das bedeutet, dieses Instrument der Kompensation bringt auch eine enorme Überwachung der lokalen Nutzung dort mit, wo die Kompensationen stattfinden. Das ist massiv. Das überspringe ich jetzt einfach mal. Da komme ich wieder zurück an den Anfang, nochmal zu zeigen, wie populär dieses Instrument der Kompensation, was ohne den Vorlauf der ökonomischen Bewertung von Natur gar nicht möglich wäre, inzwischen geworden ist. Am Anfang hat es in den 80er Jahren in den USA genommen, da ging es darum, dass die Zerstörung von Feuchtgebieten eingeschränkt wurde und sehr schnell, noch vor der Reagan-Ära, eigentlich schon Carter, der da sehr viel weitgehender war, eben das Instrument der Kompensation eingeführt hat. Es war aber immer in den 1980er Jahren immer regional oder auf die USA begrenzt. Auf das Internet, auf die internationale Bühne ist dann der Emissions- oder der Handel mit Emissionsgutschriften, mit Kompensationsgutschriften eben ist durch das Kyoto-Protokoll gekommen. Hat sich seitdem rasant verbreitet, weit über den Klimawandel hinweg. 2012 bei der Rio+20 Konferenz in Rio wurde eine grüne Börse vorgestellt, die es in Rio gibt. Eine grüne Handelsbörse. In dieser grünen Börse sind alle möglichen Verschmutzungsgutschriften, Kompensationsgutschriften zu haben. Da bietet die Börse dem Stahlunternehmen an, das Schwierigkeiten hat, die Feinstaubgrenzwerte einzuhalten, woanders mit einem Betreiber den Handel oder die Kompensation der Überschreitung von Feinstaub zu organisieren. Es werden auch Gutschriften für Waldschutz angeboten. Das neue Waldschutzgesetz in Brasilien sieht vor, dass diejenigen, die illegal Wald gerodet haben, innerhalb einer 5-Jahres-Frist diesen Wald renaturieren müssen oder sie verlieren Zugang zu Agrarkrediten. Und der ist sehr wichtig für die Finanzierung der Waldzerstörung. Gleichzeitig mit dieser Verpflichtung oder mit dieser Auflage, dass illegal eingeschlagener Wald renaturiert wird, gibt das Waldgesetz von 2012 in Brasilien dem Landbesitzer aber die Möglichkeit, diese Renaturierung nicht auf der eigenen Fläche, die illegal zerstört wurde, durchzuführen, sondern an der grünen Börse Rio einen Anbieter zu finden, der sagt, ach, ich habe meine rechtlich mir zugestandene Waldzerstörung gar nicht ausgeschöpft. Die können sie haben, müssen wir uns nur noch über den Preis einigen. Die Konsequenz ist mehr Waldzerstörung. Weil natürlich dort, wo illegal zerstört wurde, die Weiternutzung dieses Landes auch lukrativ ist. Das heißt ja nicht passiert. Und schon jetzt sieht man, wenn man sich anguckt, welche Gutschriften an der Börse gehandelt werden, dass ganz viele von diesen Gutschriften aus extrem abgelegenen Waldgebieten kommen. Wo nicht mal eine Straße ist und noch nicht mal eine gute Flussverbindung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dort die rechtlich erlaubte Zerstörung stattgefunden hätte, die ist relativ niedrig. Das ist noch eine andere Konsequenz dieser Grenzwert-Cum-Kompensationsregelung, dieses Umbaus unserer Naturschutzgesetzgebung zu Grenzwerten mit Kompensation. Dass die maximale erlaubte Zerstörung oder Verschmutzung zur minimalen wird. Weil alles das, was bisher nicht an rechtlich legitimierter Zerstörung oder Verschmutzung ausgeschöpft wurde, erhält er jetzt einen Wert. Vorher habe ich es nicht in Anspruch genommen. Jetzt kann ich es jemand anderem anbieten, damit der oder die den eigenen Grenzwert überschreitet. Netto verlieren, das ist nicht netto null. Das ist netto verloren. Aber so wird es fast nie dargestellt. Das ist aber die Konsequenz. Und in Brasilien in Bezug auf den Handel mit Wald, Kompensationsgutschriften sieht man das schon sehr, sehr deutlich. Es gibt dann auch so obskure Sachen wie in Gabun, in Zentralafrika, die Regierung ein Gesetz erlassen, womit auch das Entwicklungskapital von Gemeinden, Community Development Capital nennen die das, gehandelt werden kann. Das heißt, ich kann die Entwicklungsmöglichkeiten einer Gemeinde reduzieren, indem ich eine große Palmölplantage, eine Konzession für eine Palmölplantage vergebe, wenn ich an anderer Stelle die Entwicklungsmöglichkeiten einer Gemeinde verbessere. Pervers. Was zum Glück noch nicht in der Umsetzung und wir sind sich noch nicht so ganz einig, wie die Berechnung laufen soll, aber wenn das Instrument erstmal da ist, dann ist es erstaunlich, wie weit die Kreativität dort getrieben wird. Wir haben das vor kurzem, letztes Jahr, es war auch bei uns, Frauenquote in den Vorständen von auch mittelgroßen und großen börsennotierten Konzernen wurde eingeführt. Ja, das ist nicht für alle Konzerne ganz einfach, diese blöde Frauenquote da im Vorstand. Dann gab es ein Vorschlag, der, glaube ich, vor 3-4 Jahren noch als Aprilscherz durchgegangen wäre. Und der jetzt in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht wird. Na, die Branchen, die sich schwer tun, die können doch mit Frauenquoten handeln. Und von den Konzernen, die sich einfacher tun, gibt ja auch Frauenkonzerne, die Quoten kaufen. Geht doch um die Nettozahl der Frauen im Vorstand, oder? Und ganz explizit wurde hier Bezug genommen auf den Handel mit Emissionsgutschriften. Gleiches Prinzip. Geht doch um die Zahl, geht doch um die Menge, oder? Das Problem ist doch die Menge, nicht die Qualität. Das ist ein Mengenproblem. Zum Bepreisen haben sich da nicht ausgelassen, wie man die Bepreisung da durchführt, das weiß ich nicht. So, jetzt das überspringe ich, weil wir schon sehr lange, glaube ich, sind und das lasse ich, genau, damit höre ich jetzt die letzten zwei auf. Ökonomische Bewertung von Natur Und da zählt für mich die ökonomische Bewertung von Treibhausgasemissionen dazu. Die lässt uns in dem Irrglauben, dass mit so einem kleinen Technologietransfer die eine Energie gegen die andere ausgetauscht werden kann, dass die Krise gelöst. Diese Lesart, die hat uns das Verständnis, Klimawandel ist ein Mengenproblem und der Preis fehlt, hat uns diese Lesart erlaubt. Eine andere Interpretation von Klimawandel nicht als, oder wo die Ursache von Klimawandel nicht zu viel Treibhausgase in der Atmosphäre sind, sondern wo das zu viel an Treibhausgasen das Symptom ist, die Ursache aber wo ganz anders liegt, nämlich in der exzessiven Förderung von fossilen Brennstoffen und dem ganzen Komplex unserer Gesellschaftsform, die sich um diese exzessive Nutzung von fossilen Brennstoffen, Energieträgern entwickelt hat. Die würde uns andere gesellschaftliche Debatten bescheren. Meines Erachtens Debatten, die wir ganz dringend brauchen. Denn wie Elmar Altvater, glaube ich, sehr treffend bemerkt hat in einem Artikel letztes Jahr, wenn wir in die Geschichte schauen, ist eigentlich kein einziger Fall bekannt, wo der Energieträger, der die Gesellschaft erhalten und unterhalten hat, ausgetauscht wurde, ohne dass sich auch die Gesellschaftsform massiv verändert hat. Und eigentlich müssten wir doch darüber reden, was für eine Gesellschaftsform wir wollen und wie wir diesen Übergang einigermaßen reibungslos schaffen. Auch da ist die Geschichte irgendwie, gibt uns nicht so ganz viel Hoffnung, aber wir haben zumindest diese Geschichte und könnten mit einer anderen Lesart von Krise, einem anderen Verständnis von Ursache und Wirkung, bei dem Klimawandel zum Beispiel, auch eine andere gesellschaftliche Debatte führen. Darüber, wie denn die zwangsläufig verlieren werden in dieser Transformation, in die Gestaltung mit einbezogen werden. Eine Debatte darüber, wie wir dann überhaupt diese Transformation, wenn sie dann einigermaßen gewaltfrei und sozial und gesellschaftsverträglich ablaufen soll, wie wir uns die denn vorstellen. Stattdessen diskutieren wir über Parts per Million. Stattdessen diskutieren wir darüber, ob die Messgenauigkeit für den Ausstoß von CO2-Molekülen und die Äquivalenzen genau genug sind. Das ist nicht die Debatte, die wir brauchen. Aber das ist die Debatte, die wir bekommen, die wir uns gegeben haben, solange wir eben Klimawandel, Biodiversitätskrise als überwiegend das Problem von Fehlen und Mengenproblem verstehen, was mit der ökonomischen Bewertung in den Griff zu bekommen ist. Deshalb irgendwie zum Schluss ist für mich ganz klar, dass Naturzerstörung nicht die Folge fehlender Preise ist. Da werden Symptom und Ursache verwechselt. Und dass vielmehr die ökonomische Bewertung von Natur dazu führt und schon geführt hat, dass Zerstörung einen Preis bekommen hat und weitergehen kann. Und sogar weniger reputationsschädlich für die großen Naturzerstörer weitergehen kann. Grüner Bergbau, grünes Uran, grünes Palmöl, alles kompensiert, alles klimaneutral, doppelt manchmal sogar. Sowohl klimaneutral als auch biodiversitätsneutral. Das geht nicht. In einer Wirtschaft, die von fossilen Brennstoffen abhängt, gibt es keine CO2-Neutralität. Gibt es nicht. Dann gaukeln wir uns was vor. Und das Vorgaukeln, das erleichtert uns eben dieser Ansatz der ökonomischen Bewertung von Natur. Und das hatte ich schon, eigentlich bräuchten wir eine ganz andere Debatte. Und schließen möchte ich damit, dass wenn wir diese andere Debatte, den Einstieg in diese andere Debatte schaffen wollen, ist eine ganz wichtige Aktion, den EU-Emissionshandel abzuschaffen. Er ist sowieso wertlos. Aber als Symbol für diese Herangehensweise der ökonomischen Bewertung von Natur an das Klimaproblem hat er eine unglaubliche Symbolkraft. Ihn abzuschaffen, funktioniert ja sowieso nicht, dann kann man ihn auch gleich wegtun, hätte er auch eine Symbolkraft, nämlich die, die zeigt, dass wir willens sind. Und wenn ich von wir rede, dann rede ich da auch sehr viel, glaube ich, von uns als organisierter Zivilgesellschaft und Umweltorganisationen, die sich anfangs, vor jetzt fast 15 Jahren, auf diesen Kuhhandel eingelassen haben, kriegen einen Grenzwert und dafür schlucken wir die Kröte des Handels, des Emissionshandels, des Kompensationshandels. Die Kröte, die steckt im Hals. Und die Instrumente, die daraus gefolgt sind, da müssen wir, glaube ich, den Mut zu haben, zu sagen, die helfen uns einfach nicht, die Diskussion zu haben, die wir eigentlich bräuchten. Deshalb nicht, weil der Emissionshandel so schrecklich ist, sondern wegen seiner Symbolkraft und wegen der Notwendigkeit, eine andere gesellschaftliche Debatte zu führen, gehört er abgeschafft. Und dieses Jahr und nächstes ist ein ganz guter Moment, weil wieder eine Revision des Emissionshandels ansteht. Also ein guter Moment zu sagen, weg damit. Damit bin ich am Ende mit dem Verweis auf zwei Publikationen unterschiedlicher Art, die nochmal an vielen Punkten in mehr Detail gehen. Das eine war eine von der Rosa-Luxemburg-Stiftung unterstützte Broschüre. Ich hatte hier am Anfang auch welche auslegen. Ökonomische Bewertung von Natur, eine kritische Auseinandersetzung. Ich habe noch zwei französische Exemplare für die anderen, die Deutschen, in deutscher Sprache gibt es online hier unten und sonst bestimmt auch noch bei der Luxemburg-Stiftung in Papierform. Und die Heinrich-Böll-Stiftung hat vor wenigen Tagen ein Webdossier veröffentlicht, auch zum Thema neue Ökonomie der Natur, wo eben auch nochmal vertiefende Texte zu dem Thema zu finden sind. Und damit möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken.